Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Lennart und ich chillen hier gerade in einem Wohnzimmer in Mallorca. Schön, dass du hier bist, Lennart.
Schön, dass du hier bist.
Ich finde es immer gut, wenn wir nicht remote aufnehmen, muss ich sagen. Also wirklich gut, wenn wir das hinkriegen.
Ja.
Die Dynamik ist eine andere. Ich kann dich sehen. Ich kann dich sehen. Du kannst mich sehen. Du siehst an meinen Augen schon, dass ich vielleicht dann wieder so ein...
Sie sind so leicht glasig, weil du ein bisschen zu viel Fahrrad gefahren bist.
Ja, das kann sein. Aber ich meine, so ein Anflug hab von einem schlechten Gag, weißt du? Und dann bist du schon so ein Abbruchzeichen.
Genau, kann ich auf den Recorder schlagen.
Genau das. Ja, wir befinden uns hier auf Mallorca. Alle... Inhalte dazu seht ihr übrigens gerade im aktuellen Science-Kanal in einer Videoserie. Da sind wir, glaube ich, ganz gut gerade am rausballern. Wir produzieren viel Content für euch, was vielleicht relevant sein könnte für all diejenigen, die jetzt auch gerade im Trainingslager sind oder auch für andere Themen. Also checkt es auf jeden Fall mal aus, falls ihr nicht gesehen habt. Lasst gerne auch mal einen Kommentar da, wie ihr das so findet. Und für all die, die es immer nicht gemacht haben, ey, ohne Witz, abonniert den Kanal, verdammt. Damit steige ich jetzt mal direkt ein. Wenn jetzt auch ein Podcast-Hörer hier den Kanal von YouTube nicht abonniert hat, ihr solltet euch schämen, solltet euch.
Muss eigentlich noch ein paar geben, tippe ich mal. So, ich glaube, Witz, es sind safe. Einige Leute, die zum Podcast gefunden haben über den YouTube-Kanal.
Ja.
Und dann einige wieder, die den Podcast zuerst kannten.
Ja. Ich finde aber halt, die haben genug Zeit jetzt gehabt, so. Es war alles cool. Und du.
Aber jetzt werden die andere Seiten aufgezogen.
Genau.
Ne?
Du, derjenige, der jetzt gerade denkt so, oh, scheiße, der meint, glaube ich, mich gerade. Ich höre den Podcast, aber ich habe den YouTube-Kanal noch nicht abonniert, dann macht es jetzt direkt nach der Folge. Aufgabe, Hausaufgaben, los.
Ja, ich habe eben schon zu dir gesagt, wir haben, glaube ich, noch nie so spät aufgenommen. Also ich hoffe, die Dynamik bleibt noch die gleiche. Wir haben noch genug Energie. Ist jetzt hier schon recht spät auf Mallorca. Und nach dem Training haben wir jetzt nicht mehr vorher reingepasst. Aber wir haben uns trotzdem auch ein paar gute Themen überlegt. Vor allem mussten wir erstmal auch so das aktuelle Tagesgeschehen aufholen, weil... wenn man den Tag überarbeitet. Wir sind hier gerade und du produzierst Content. Ich werde von hier aus noch ein bisschen arbeiten, bevor es dann ins Trainingslager weitergeht. Dann muss man halt auch irgendwie schauen, dass man das Radfahren noch unterkriegt und dann kommt man erst spät zu Paris-Nizza und Tirreno. Haben wir aber nachgeholt für euch, können wir jetzt gleich mal drüber reden. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an mit letztem Wochenende in Siena.
I mean, what the fuck?
Strade. Hast du es geschaut?
Ja,
wie viel hast du geschaut?
Ich habe mir das aufgehoben. Ich hätte nicht schauen können live. Ich habe es mal aufgehoben. Bin dann eingestiegen bei, ich hab so 30 vor Ziel habe ich quasi angeschaltet. Da dachte ich mir so, warte mal, Moment, was ist hier los? Halt, stopp. Und in dem Moment sagte hier britischer Kommentator Carlton Kirby, sagt so, übersetzt, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, spul zurück, wie das passiert ist. Ich sage, das kann doch nicht sein. Und dann klicke ich mir wirklich in so 5 Kilometer Schritte.
Ja,
klicke ich
so,
zurück.
Okay, wann?
Und zurück. Und dem sagst du, nee. Nein. Ich geh wieder nach vorne, geh wieder zurück. Und irgendwann habe ich es gefunden, wie UAE das rausgefahren hat. Der Pogacar, die das Sprungbrett gebaut hat. Irre früh.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Nee, ich habe auch zurückgespult und irgendwann dachte mir so, ja gut.
Ist mir so egal.
Der muss irgendwann losgefahren sein. So, und dann habe ich gesehen, wie die Lücke aufgegangen ist. Dann dachte ich so, ist das jetzt dein Ernst?
Ja.
Und habe dann immer weiter, ich habe tatsächlich dann bis unten auf den letzten Kilometer geskippt. Also ich habe das Rennen überhaupt nicht dann verfolgt. Ich habe es auch nicht live gesehen, sondern muss es dann nachholen.
Ja.
Ja, und muss aber eins, also aus meiner Sicht eins der langweiligsten Rennen, die ich je gesehen habe.
Also es hat insofern die Spannung behalten, weil es irgendwann nicht darum ging, wie viel Vorsprung kann er wirklich jetzt noch rausfahren ins Ziel oder wie viel, ne, wird es am Ende halt werden?
Ja, irgendwann sich gedacht so, ah, okay.
Es geht jetzt nicht mehr um den Sieg, das ist schon klar.
Nee, aber der hat jetzt auch gedacht so, ja, okay, da habe ich 4 Minuten, vielleicht fahre ich ein bisschen langsamer, ich muss jetzt auch gar nicht mehr so schnell fahren. Ich glaube nicht, dass der Anschlag weitergefahren ist. Wenn der Anschlag weitergefahren wäre,
so sah nicht aus.
Ja, wäre wahrscheinlich 6 Minuten
vor. Also der Auftakt war ja schon ziemlich ordentlich, die sind ja, 83 oder 80 vor Ziel quasi circa losgefahren und UAE hat vorher schon so einen Dampf gemacht und als Pogacar vor vorne, das war ja keine Attacke, der hat nur einen draufgesetzt auf das Tempo, was ohnehin schon bestand und er wusste sowieso, dass jetzt keiner in der Lage wäre zu folgen.
Genau.
Der hat uns nicht umgedreht, der ist einfach losgefahren. Ich habe auch von, ich glaube, ihr habt es, die meisten haben wahrscheinlich schon gesehen, Velon die Daten mir angeschaut.
Ah, okay, habe ich noch gar nicht gesehen.
Okay, die haben eine Zusammenfassung. Letzten 80 Kilometer, 2 Stunden, 3 Minuten, 38er Schnitt, ja. Maximum 5 Minuten Power, 460.
Ja.
Ja, klar, aber auch jetzt nicht, also er kann auch mehr, nur das ist in dem Rennen, also er braucht das ja auch irgendwie nicht. Und 3,40 Average, 3,60 Normalized.
Ja, 3,40 Average ist halt schon dieses, es ist wahrscheinlich dieses typische Pogacar, ich fahre bis 5 Watt pro Kilo, 1,2 Millimol. Also überleg mal, du fährst dann so,
Er ist ja 2 Stunden wellig 340 Average gefahren. Das heißt ja, sagen wir mal auf der Ebene, ja, 350, 360 wird er haben, weil in Abfahrten dann teilweise, oh, drei, sind wir 350, da wird er rollen, fahrweise wird er weniger treten, am Anstieg dann wird er ein bisschen mehr. Das ist aber halt bei kontrollierten wahrscheinlich 420, 410, würde ich so, ich sag mal, nicht Threshold, also leicht Threshold drüber fahren würde, immer noch bei 66, 67 Kilo, was hat der Mann?
Ich glaube schon, ja.
In dem Bereich, glaube ich, genau. Also leicht drüber, aber kontrolliert. Wie so eine kontrollierten leicht drüber EB. Und der weiß, du musst genau wissen, ich bin in der Lage, auch danach wieder abbauen zu können und kann das Tempo auch hier durchgehend halten.
Ja, der kann das ja super steuern. Das ist ja das Schöne. Also, wenn das war im Prinzip ein Zeitfahren. Ja. Du kannst dann einfach mal gucken,
wie sehr muss... Trainingseinheit.
Ja, irgendwie sowas. Du kannst ja gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt 400 Watt fahre, wie fühlt sich an, wenn ich 420 fahre. Ja, okay, dann fahre ich halt dementsprechend das, was halt geht, was sich noch gut anfühlt. Und das machst du für ein paar Anstiege und denkst dir, und dann guckst du, kriegst du eh den Zwischenstand durchgesagt und sagst du, ja gut, reicht halt.
Ja, genau. Und dann zieht er einfach durch und irgendwann, ja, wir haben auch schon mal gesprochen, glaube ich, im Swift Race, keine Ahnung, wir haben es mal darüber thematisiert, dass wenn du eine Attacke fährst, ich meine, irgendwann war es bei dem Fahrer fällt es noch was anderes, aber im Rennen, du musst keine
80 Kilometer. Das ist das gleiche wie in Swift Race.
Aber das gleiche Fahrerfeld. Ja, oder? Man schießt dann durch die Gruppe durch, sag ich mal. Mhm. Dass du halt natürlich nicht 80 Kilometer Anschlag fährst oder auch wenn eine Attacke fährst, Anschlag fährst, sondern irgendwann so ein Punkt kommt, entweder hinten resigniert oder ein bisschen langsamer gefahren oder whatever, dass man halt so eine Pace findet, sein eigenes Tempo fährt. Und am Ende bist du in der Lage vorne, deinen Sweet Spot Threshold Bereich zu fahren und baust weiter Zeit auf und bis am Ende schneller als hinten das Fahrerfeld, was intermittierender fährt, was intensiver fährt an manchen Anstiegen, weil sie sich gegenseitig attackieren und du kannst vorne dein Tempo halt machen. Das ist schon
gut. Ja, das Ding ist aber auch, was ich da interessant finde, wir haben ja auch schon mal über die LT1 gesprochen, also Laktat Threshold 1 und die bei ihm ja extrem hoch liegt.
Ja.
Ich glaube, das habe ich eben schon gesagt, im Bereich von 5 Watt pro Kilo. Das ist halt dann auch krass, du hast dann auch, glaube ich, also würde ich jetzt mal denken, du hast viel weniger Fatigue, die du aufbaust, weil du mutest deinem Muskel nicht so ein saures Milieu zu. Ja. Gegen die da hinten fahren halt mal 5 Minuten richtig mit einem Punkt, dann geht der pH halt richtig in den Keller.
Ja.
Dann hast du das wieder, dass du dich davon erholen musst. Wenn du das ein paar Mal machst, dann merkst du halt hinten raus auch wirklich diese Fatigue. Und er fährt aber vorne eigentlich nur irgendwas zwischen, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 1,5 Millimol Laktat und 3 und nicht so wie die anderen, die halt vielleicht mal auf 6, 7 gehen. Und dann ist es halt auch mal ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und dann wirst du hinten raus auch vielleicht weniger langsam als das andere, werden die hinten richtig Anschlag fahren.
Ja, das war gestern bei der Paris-Nizza, hatte ich aber, glaube ich, gesagt, das ist eine richtige Ekel-Etappe, also ohne jetzt darauf einzugehen, aber weil die so wellig war, durchgehend wellig. Und das ist ja wirklich das, was du gerade beschreibst. Du schießt ja dein Fast-Twitch-System jedes Mal sind steilen Anstiegen, wenn dann halt wieder 6,5, 7 Watt angerissen werden. Jedes Mal so stark knockst du das an. Das machst du dann 12 Mal. Ey, da würde ich aber auch nicht mehr aufstehen. Und er kann das halt, genau, diese Spikes, diese Peaks reduzieren, weil er sein eigenes Tempo fahren kann. Muss das Tempo der anderen nicht zwangsläufig mitgehen. Und wenn er dann noch so einen hohen oder so einen großen aeroben Motor hat, wie du selber schon sagst, Fast-Switch-System wird komplett erstmal geschont.
Das Geile ist halt, du musst halt auch so stark sein, dass du erstmal den Vorsprung bekommst. Ja. Und dann diesen, also wenn du halt so typischer Fahrer bist, der halt eine hohe LT1 hat, aber vielleicht auch nicht explosiv genug ist oder absolut so, also sag ich mal, der typische Triathlet.
Ja.
Der kommt halt nicht weg. Der kann das dann an dem Feld versuchen zu machen, aber der kommt dann nicht weit mit. Aber wenn du halt so
krass. Lass mich mal fahren, ich könnte danach, aber lass mich doch mal.
Danach würdet ihr mich nie wiedersehen, wenn ihr mich einfach fahren lässt. Du müsst mich erst erfahren lassen.
Gib mir erst eine Minute, bitte jetzt.
Und also ich hätte echt gerne mal die Beine, ich würde gerne mal wissen, wie sich das anfühlt.
Das muss wirklich sich anfühlen, wie fliegen. Das
muss sehr viel Spaß machen.
Das muss besser sein, wie fliegen.
Ja. Hast gerade schon Paris-Nizza angesprochen. Willst du ein bisschen was über Paris-Nizza erzählen, was du so gesehen hast? Wir müssen ja hier tatsächlich auch das komplette Renngeschehen covern von 3 Rennen. Jetzt guckt er schon ganz verzweifelt. Okay. Kein Input von dir zu Paris-Nizza ohne
Olaf Koy, oder?
Ohne bei Rose Eigentlich zu checken. Nee, interessante Rundfahrt. Ich fange dann mal an. Interessante Rundfahrt mit interessanten Sprints. Weil Olaf Koy hat schon jetzt, Stand heute, 2 Etappen gewonnen. Ja. Aber auch mit Arvid de Kleijn, erster Sieg der Saison für Tudor Pro Cycling. Auch erster World-Tour-Sieg für Arvid de Kleijn, der jetzt bei der UAE-Tour schon 2x 2. war, glaube ich. Und generell sehr, sehr schnell unterwegs ist. Das haben sie da sehr, sehr gut hingekriegt, weil sie das Finale sich genau angeschaut haben. bei Tudor und ja, im richtigen Moment losgefahren sind, um dann da die Lücke aufzureißen, beziehungsweise einfach das Feld in dem Moment so lang zu machen. Dann kamen ein paar Hindernisse und dann hat es halt mit dem Leadout ganz gut gereicht. Und ja, das ist halt interessant zu sehen, dass jemand, der lange auf Conti-Niveau gefahren ist und dann halt auch nie so richtig herausgestochen ist, jetzt, wo er guten Support hat, tatsächlich auch ein sehr konkurrenzfähiger Sprinter ist.
Ist mit 29 ja auch nicht so.
Ist auch nicht jung.
Genau.
Ist ja genau. Ewigkeiten Conti gefahren. Dann, ja. Ich glaube, bei Rival Pro Conti-Fahrer gewesen.
Bei
dann in, ja, Human Powered Health. Aber genau, Rally, alles so,
Human Powered Health und dann Tudor.
Alles so Teams gewesen, wo er nicht Matic. So richtig das Leadout hatte.
Ja.
Und ja, jetzt, wo sie. Ich weiß, dass Tudor extrem viel Ressourcen da reinsteckt, wirklich im Sprintzug alles zu optimieren. Also die letzten Leadout-Fahrer haben andere Anzüge als der Sprinter selber, weil die Anzüge müssen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten halt funktionieren.
Ja, ja.
Ich weiß nicht genau, wie man das bei Asos da abstimmt, so zwischen, also ich meine, in Arbeit der Klein wird dann vielleicht im Peak, ja, was wir da fahren, zwischen 60 und 70 fahren, der Leadout-Fahrer fährt dann eher so im Bereich von 55 bis 60, dann ist dann für mich immer die Frage, wie funktionieren diese Anzüge bei den normalen Speeds der Etappen, da musst du ja echt einen richtig interessanten Anzug haben, der sowohl bei langsamen Geschwindigkeiten ganz gut funktioniert, also den ganzen Tag über bei 45 km/h, als auch dann im Finale bei 60 bis 70
km/h. Mhm. Ich habe hier gerade die Einheit, den Sieg rausgesucht. Also ich glaube, die letzten Meter sind rausgeschnitten. Also wieder dieses automatische Privatisieren der letzten paar hundert Meter. Aber ja. Ich sehe auf jeden Fall Topspeed. Auf der letzten Gerade irgendwo war mal 68, dann droppt das mal auf 58 runter und dann steigt sie auf 65 wieder an.
Ja.
Also das ist schon eine hohe Geschwindigkeit, das stimmt schon. Aber das finde ich spannend, dass man sich halt, klar, also dass man sich darüber Gedanken macht, macht absolut Sinn, auf jeden Fall. Aber ich finde es spannend, dass man das so auseinander puzzelt,
ja.
Zu sagen, wann ist jemand relevant und nicht einfach dauerhaft und bei welchen Geschwindigkeiten?
Genau, du kannst nicht einfach immer das Gleiche annehmen. Also du hast ja verschiedene Szenarien in so einer Etappe und ja, auch nicht jeder Fahrer ist gleich gebaut.
Mhm.
Das heißt, ein Abbe de Klein, ungefähr so breit wie hoch, würde ich mal sagen, eine krasse Maschine.
Was ein
braucht
Typ.
Auch einen leicht anderen Anzug als jemand, der anders gebaut ist.
Mhm.
Und dahingehend machen jetzt gerade viele Hersteller extrem viel, wenn du das vergleichst mit den Leuten, die vor 20 Jahren um Sieg gesprintet sind, mit irgendwelchen Flattertrikots und so einem komischen Sturzriemen um den Kopf. So, das sieht halt jetzt einfach völlig anders aus.
Ja, da ja auch ganz andere Geschwindigkeiten. Ja, wir hatten heute das Thema ja schon mal grob angerissen mit, das Thema war ja, dass es sein kann, dass ein Gesamtsetup wieder schlechter war oder Überschuhe schlechter waren, weil der Stream von einem Einteiler auf die Schuhe anders geschoben hat als vorher noch.
Ja, ne? Es gibt so viel zu beachten bei Aerodynamik. Wer Escape Collective kennt, die haben einen Podcast in der Paid-Sektion da. Gibt es ein langes Interview mit, er heißt glaube ich Boulard, ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Gründer von Swisside. Und die sprechen da extrem lange über Aerodynamik und Windverwirbelung und die Turbulenzen, die man vielleicht auch durch diese im Triathlon sieht man es ab und an mal an den Jerseys, dass da so kleine Plastikdinger aufgenäht sind, im Radsport ja verboten. Aber auch diese Verwirbelung, die man extra kreiert mit irgendwelchen
Abrisskanten,
genau, irgendwelchen Formen. Und das ist halt so, es kann für einige funktionieren, es kann das gleiche Unterhemd kann für einen Fahrer besser sein als für den anderen.
Ja.
Es kommt darauf an, in welchem Szenario man das macht, bei welcher Geschwindigkeit. Und für jeden, der sich dafür interessiert, wir hoffen, dass wir auch mal irgendwie noch einen deutschsprachigen Experten in unserem Podcast holen. Aber bis dahin könnt ihr euch gerne mal den Escape Collective Podcast anhören zu dem Thema, weil das ist super interessant. Und ja, das ist halt das, was du jetzt immer wieder im modernen Radsport siehst, dass da halt jetzt auf die Details eingegangen wird, was halt vor 10, 15 Jahren. Ich habe es dir eben erzählt, ich habe vorgestern Abend nochmal so ein 20-Minuten-Video vom Giro 2017 gesehen.
Ja.
Da denkst du dir halt auch so, jo, krass, also diese Fahrer haben schon ein ganz anderes Verhalten auf dem Rad.
Ja.
Und die bewegen sich anders, weil sie halt einen 46er Lenker fahren oder sowas. Also das sieht komplett anders aus, als das heutzutage der Fall ist. Und immer wieder lustig, wie schnell wie viel sich dann doch verändert, auch wenn man gleichzeitig, also wenn man es so live miterlebt, merkt man es ja nicht so. Ja, es wird einfach so Stück für Stück besser und dann guckst du jetzt mal so 6-7 Jahre zurück, denkst so, holy shit, was haben wir eigentlich da getrieben?
Ja. Was ist, wenn das nicht Step by Step passiert und gerade wo wir bei Thema Aerodynamik sind, einmal ein Riesensprung gemacht wird? Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich habe da leider, es tut mir schon richtig weh, weil seit wann? Seit Dienstag oder Mittwoch, keine Ahnung.
Und ist unsere Welt nicht mehr die gleiche.
Und das Schade daran ist, dass es so ausgeschlachtet ist und jeder schon seinen Senf dazu abgegeben hat und auf Social Media jeder meinte, er hat einen Screenshot von irgendwas zu reposten, dass ich schon gar keinen Bock mehr habe, über die neuen Helme zu sprechen von Jumbo, von Wismalise Bike.
Ich finde das einen geilen Marketing-Stunt.
Ja, klar.
Also jeder spricht über Giro.
Ja.
Es wird sicherlich der Grund gewesen sein, diese Helmentwicklung, dass sie von Laser weggegangen sind, weil der Laserhelm, den sie vorher gefahren sind, der war schon ziemlich schnell, der war schon ziemlich gut, also der Straßenhelm auch. Ich habe mich halt deshalb gewundert, warum gehen sie auf Giro? Ich kenne keine Daten zum Giro Straßenhelm, aber okay, der Giro Zeitfahrhelm ist besonders, ist speziell. Was total untergegangen ist, finde ich, der Rudy Project Helm.
Ja, voll.
So, die saßen da, dachten so, scheiße, wir hatten eigentlich eine geile Idee, aber plötzlich launchen die am gleichen Tag wie wir.
Was war das eigentlich?
Dieses gigantische Teil da.
Das wussten die doch wahrscheinlich, oder? Und dann irgendeiner wusste was und
müsste. Kann auch einfach ein Zufall gewesen sein, das ist das erste
Zeitfahren.
War es das erste Zeitfahren?
Ja, wenn du UAE so tun und sowas und dazu nimmst.
Ja, das erste Zeitfahren so auf
europäischen größeren.
Ja, Level. Ich wollte gerade sagen, auf World Tour-Ebene, aber UAE Tour ist auch World Tour.
Ja.
Aber ja, wahrscheinlich ist es da so der Zeitpunkt gewesen, wo sich zwei Hersteller gesagt haben, da testen wir das mal. Lustig ist, dass keiner gewonnen hat mit dem Helmen bis jetzt. Also auch in Jonas Vingegaard ist schon mal deutlich bessere Zeitfahren gefahren.
Am Helm kann es nicht gelegen haben.
Who knows, ne? Also zumindest, ich sag mal so, der Helm ist jetzt, hat auf jeden Fall nicht alle Leute 20 Sekunden schneller gemacht. Das kann man schon mal sagen. Es macht, also so wie man sich das anguckt, macht es aerodynamisch Sinn.
Ja.
Und das Konzept ist ja auch nicht neu. Das Konzept hat ja auch Sweet Protection vor einem Jahr schon im Prinzip rausgebracht.
Das Konzept hatte vorher auch schon der POC Tempor. Die haben doch mit angefangen.
Zum Beispiel, genau.
Bocktempor, würde ich sagen, hätte mit angefangen.
Der Sweet Protection ist halt auch genau so aufgebaut, wenn du den in der Hand hältst, das ist so, das ist ganz unnatürlich. Auch wenn du den Jumbo-Helm siehst, der steht ja jetzt, der steht ja in so verschiedene Richtungen weg.
Ja.
Ich frage mich halt, bleibt der Helm da, wo er sein soll, wenn du stürzt? Und was passiert, wenn du mit dem Ding stürzt?
Das ist ja riesig groß. Genau, das ist auch eine riesengroße Diskussion gewesen, auch für diese frontale Spitze schon bald.
Genau.
Was ja auch dann,
Nagelt dir das den Helm direkt ins Frontalhirn rein.
So, und das war auch die Argumentation, vielleicht, weshalb so ein Aufhänger gab, zu sagen, wir reglementieren vielleicht Helmformen. Mhm. Macht prinzipiell auch Sinn, das zu tun. Aber war klar, dass 24 Stunden später die UCI schon sagt, warte mal, wir gucken mal drauf, wir lassen das nicht so stehen. Ist auch da vernünftig, dass man da erstmal checkt und testet, was man da eigentlich macht. Ich habe auch gedacht so, ja, geil, aber was ist denn wirklich, wenn man jetzt mit dieser Ramme da irgendwo in so ein Gitter eintaucht? Ja.
In anderthalb Jahren wird das Ding dann verboten, genauso wie die Socke von Specialized, die Halssocke.
Die Headsocke ist verboten.
Ist jetzt verboten worden.
Warte ganz kurz, es war so witzig. Also erstmal, klar, also zeitig war es irgendwie komisch. Du kriegst diesen komischen, abgespaceden Megahelm.
Ja.
Riesentrend.
Was macht die UCI?
Was macht die UCI? Will verbieten?
Moment mal, lass mal.
Das geht nicht.
Da war ja noch was offen. Vor anderthalb Jahren. Lass mal erstmal das verbieten, bevor wir die noch
genau Sachen das verbieten. Dachte ich mir so. Ich saß dann da, das auf Insta irgendwie auch gesehen, dachte mir so, hä?
Wen interessiert jetzt noch die Socke nach diesem
Helm? Will ich? Hier, Verbot UCI. Und ich dachte so, der Helm direkt dran gewesen. Ne? Und so, erstmal die Headsock. Was? Okay. Dann machen wir erstmal die Headsock.
Gut. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass die Scheibenbremsen nicht noch verboten werden jetzt.
Oh Gott. Jetzt auf einmal, ja.
Tatsächlich interessantes Thema. Hatte ich jetzt schon fast vergessen, das hier im Podcast zu
thematisieren.
Die Helme, diese Entwicklung.
Für mich gefühlt ist in 4 Tagen so viel passiert. Ich dachte mir, das kann nicht sein, wie viel in einer Woche passiert.
Passiert ja auch auf der Straße sozusagen mit den Helmen, die wir auch, glaube ich, schon mal kurz angesprochen haben. Kaskhelm und der Pockhelm, die ja beide erstmal die Ohren verdeckt.
Mhm. Die unaerodynamischen Ohren.
Aber der Pockhelm auf der Straße, der hat schon ziemlich viele Siege eingefahren. Der hat mich bisher mehr überzeugt, was die Performance angeht. Also das Team EF Education Kendall, also bei den Frauen, hat damit schon extrem viel gewonnen. Und ich glaube auch bei den Männern, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber die sind auch schon recht gut damit unterwegs gewesen.
Ja.
Und vor allem sind die, das weiß nicht, ob wir das hier besprochen haben, aber die sind im Zeitfahren bei der Étoile beim Étoile de Bessèche, waren die auf Platz 1 bis 5 lange, bis sie dann vom Thron gestoßen wurden. Aber die haben anscheinend auch ein sehr, sehr schnelles Zeitfahr-Setup jetzt
zusammen. Wenn du Platz 1, also wenn du so viele nach vorne bringst, dann ist schon Setup auch schon gut.
Genau, dann ist es halt also, wenn es schon unmöglich ist, damit langsam zu fahren im Team.
Weißt du, das Problem ist dann so, stell dir mal vor, du bist der Einige oder diejenige, die dann nicht vorne reinfährt.
37.
Okay, bitter, unangenehm.
Ja, wenn wir schon beim Thema Helmen sind,
im Bus.
Ist ja auch so, dass viele Teams jetzt teilweise freie Helmwahl haben.
Ja,
also wenn man sich Track anguckt, ja, die fahren verschiedene Helme. Da gibt es nur, glaube ich, wenige Hersteller, die sie nicht fahren dürfen. Dann ist es auch, glaube ich, bei anderen Teams so. Ich meine auch, dass Tudor die Option hat, verschiedene Helme zu fahren. Und das macht natürlich auch total Sinn, weil das ganze Thema extrem individuell ist. Deswegen auch die Frage, der neue Giro-Helm bei Jumbo ist jetzt auch nicht der für alle extrem gut sein wird. Ja, der wird ja, halt für einige Fahrertypen besser passen und für andere schlechter. Ich tippe mal, dass der auf den Vingegaard optimiert worden ist und auf die wichtigen Fahrer. Und dann
der Helm ist größer als Vingegaard.
Der Helm ist größer und schwerer. Das ist natürlich so ein bisschen ein Problem, aber bei dem sieht er auch schon extrem gut aus, in Anführungsstrichen.
Yeah,
also aerodynamisch sieht er schnell aus.
Ich weiß nicht, mit wem ich das hatte. Das Thema hatte ich, glaube ich, vor ein, zwei Jahren schon mal, als auf der Bahn waren, wann so anfängt, man vorne so Windschild-Verkleidung ans Bike zu bauen. Theoretisch ist der Helm ja das. Das ist ja die größte.
Darf's ja nicht, genau. Das heißt, nehmen Sie den anderen Kontaktpunkt, der aber auch für den viel relevanteren Gegenstand, nämlich den Körper, so der einen großen Unterschied macht. Und das ist der erste Kontaktpunkt. Und da willst du ja die Luft halt nicht schon irgendwie völlig scheiße leiden. Ja. So, das Ding, die soll ja möglichst lang an dem Körper kleben bleiben.
Ja.
Und das hängt ja auch davon ab, wie du sozusagen, wie der erste Eindruck ist.
Ja, Leute, auch da die Relevanz, ne? Hype die schnellen Bikes nicht so sehr. Das viel Langsamstere ist nicht euer Bike, sondern ihr selbst auf dem Bike, wie ihr drauf sitzt. Nicht meine ich die Beine, sondern bei gleicher Leistung eine höhere Geschwindigkeit rauszuholen. Ich meine, nicht zuletzt haben wir das heute in der Ausfahrt auch noch ein bisschen mal durchgetestet. Nolli und ich kamen beide gerade vorhin bei der Ausfahrt. Lenny war hinten im Windschatten, musste ich ein bisschen schonen für morgen für seinen Test. Wir sind von vorne gefahren und kamen zu dem Entschluss, dass wir uns auch bitte mit einer Friedensflagge einigen, ob wir jetzt Unterlenker fahren, also in Aero-Position, mit den Unterarmen so ein bisschen da an unsere Schalthebelpose gegriffen, oder oben fahren. Macht einen Unterschied von 3-4 km/h und der oben fährt, während der andere unten fährt, muss man direkt 40 Watt mehr leisten.
Ja, das sagt ja auch in dem Podcast, dass der Körper, er hat, glaube ich, dann einen Prozentsatz genannt. Mhm. Ich könnte es Ihnen jetzt nicht korrekt wiedergeben, aber der Körper ist deutlich relevanter und dementsprechend auch die Teile, die im Körper sind, Helm, Anzug, all so ein Zeug, ist das, wo du extrem viel rausholen kannst. Und ja, Aerobikes, eine schöne Sache, wenn du da auch nochmal 20 Watt gewinnen kannst. Aber wenn man halt irgendwie sagt, man hat ein begrenztes Budget, Sitzposition auf dem Rad, extrem wichtig dann, und dann kann man anfangen, mit Helm und einem Anzug zu optimieren.
Ja.
Und dann kann man da schon extrem viel rausholen.
Ja, genau. Also die schnellsten Sachen sind quasi kostenlos. Das ist Training in der richtigen Position. Also das muss man
auch. Bikefitting vielleicht, dass man die Position kommt.
Klar. Aber ich finde es halt ganz kurz, bevor wir jetzt vielleicht weiterrennen, aber ich finde es halt wichtig, dass das Thema hatte ich die Tage bei unserem Mitgliederbereich für unsere Coaching-Athleten, haben wir ja den wöchentlichen oder den regelmäßig stattfindenden Call, wo wir über alle Themen sprechen. Und da ging es auch so ein bisschen um die Sache, was ist, wenn ich bei Sweetspot-Training in Anführungsstrichen gelangweilt bin oder wenn EB gut funktioniert. Und dann sagte ich, also dann ging es halt so ein bisschen darum, soll ich hier die Leistung deutlich erhöhen und so weiter und so weiter, auch wenn die Zonen richtig passen. Und dann sagte ich zu den Leuten auch so, ja, versuch doch mal dein EB-Training, dein Hitch-Training nicht immer nur am 8% Anstieg im Stehen zu fahren und immer nur am Bergen-Setup, da wo es tendenziell auch einfacher fällt, sondern mach es doch mal mit, von mir ist jetzt einfach, keine Ahnung, 380 Watt in der Ebene, im Flachen, mit einer Geschwindigkeit von 45 aufwärts, in vielleicht einer aerodynamischen Position, weil das ist das, was sich nach einem Wettkampf häufiger erwartet, als der 8% Anstieg im Stehen.
Ja.
Und das sollte man auch so ein bisschen mit ins Training einbauen. Ich finde es gerade bei Sweet-Spot-Intervallen halt ganz gut. Die kann man auch sehr, sehr gut im Flachen fahren. Da muss man sich keine Anstiege raussuchen. Und mein Gott, da ist ja vielleicht mal eine Kurve drin. Dann hört ihr mal kurz auf zu treten und kommt wieder auf eure Pace. Und dann mal wirklich anfangen, maximalste Speed aus einer Leistung zu generieren. Das auch einzubauen im Training.
Ja, das ist auf jeden Fall relevant. Ich meine, das ist am Ende ist das, was zählt, ne? Für sowas.
Ja. Am Ende geht es nicht darum, wer hat am meisten getreten und wer fährt am schnellsten in den richtigen Momenten.
Exakt. Genau. Ich habe noch eine Service-Information, ganz wichtig. Der Podcast hier kommt erst am 9. raus, aber für alle Nutzer und Nutzerinnen der Plattform Today's Plan, die ja schließen wird, kann man noch bis zum 12. März, wenn man auf Training Peaks umsteigt, seine ganzen historischen Daten sichern. Also für alle Leute, die vielleicht jetzt schon Ewigkeit mit Today's Plan unterwegs sind und sagen, ey, ich will mein Training nicht verlieren, was ich die letzten Jahre hatte, gibt es einen automatischen Sync zu Training Peaks. Würden wir euch empfehlen. Also ich bin ein ganz großer Freund von all meinen Daten, die ich gesammelt habe seit 2013, glaube ich. Ist eigentlich super interessant.
Ja.
Verliert das Zeug nicht. Also wenn ihr Today's Plan genutzt habt bisher, könnt ihr bis zum 12. März alles rübersinken zu Training Peaks. Was ich noch gehört habe, es gibt jetzt eine Partnerschaft zwischen dem BDR und der DTU und Training Peaks.
Okay.
Für alle Lizenzinhaber gibt es 20% Rabatt. Also wir verlinken euch das hier mal, dass ihr es auch sehen könnt. Das heißt, wenn ihr eine Lizenz habt beim BDR oder DTU, könnt ihr einfach mal über diese beiden Links dorthin gehen und euch die 20% sichern. Und dann könnt ihr die ganzen Funktionen von Training Peaks auch nutzen. Zum Beispiel unsere Trainingspläne anwenden. Wir haben tatsächlich oft mal die Frage bekommen, ob man das auch bei Today's Plan machen kann. Konnten wir leider nicht anbieten, aber wenn ihr jetzt wechselt, könnt ihr endlich mal durchstarten mit unseren Trainingsplänen. Du kennst genau. Noch tausend mehr Funktionen und alles, aber es ist sicherlich eine gute Plattform, wo man das Nötige machen kann und nicht zu viel. Das ist, wenn man noch mehr machen will, ja. Dann kann man WKA auf 5.
Ich würde sagen, die Möglichkeit hätte, mehr zu machen, im Dashboard auch mehr zu sehen, bei jetzt in dem Fall Premium-Kunden, dafür habt ihr jetzt den Rabattcode, ja. Oder halt dann, wenn man es komplett übertreiben möchte, wie ich, nimmst du halt über WKO-Software. Die kriegt ja regelmäßig in den Videos gezeigt, was man da machen könnte und wie man da anfangen könnte, seine Einheiten zu analysieren. Aber für das Nötigste und für das, was du, was ich brauche, was ihr braucht, sind erstmal das Abarbeiten ja auch von Trainingsinhalten, von Trainingsplänen. Ja. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Wir haben immer in unserer Beschreibung die Verlinkung mit integriert von der Übersicht aller unserer Trainingspläne und ich sag mal direkt vorweg, wir versprechen da nochmal eine schönere Übersicht zu bauen. Wir würden ganz gerne. Stand jetzt ist erstmal so eine Liste quasi aller Pläne, die wir anbieten. Ja. Da müsst ihr euch ein bisschen durchscrollen. Das ist leider auch ein bisschen unsortiert. Da gehen wir nochmal ran. Werden in Zukunft dann nochmal Bescheid geben, wenn wir da was aufgebaut haben, dass es ein bisschen übersichtlicher ist. Und für alle, die jetzt zum Beispiel sagen, ey, Trainingslager steht demnächst an. Wir haben die Trainingslagerpläne für euch. Wir haben Vorbereitungspläne, allgemein Basis. Wir haben Sprinter, Bergfahrer, Vorbereitungspläne. Jetzt gerade, was ich gerade merke, das ist ganz interessant, die Öztaler-Anmeldungen wurden ja bekannt gegeben, sind raus. Ja. Und da gibt es so ein paar Öztaler-Planverkäufe. Würde ich ja genauso machen, weil ich denke so, oh, ja. Hallo, ich bin da jetzt mit drin. Das muss ich mal ein bisschen
jetzt gucken. Jetzt mal ist ordentlich,
genau. Deswegen auch da haben wir auch Angebote für euch. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne rüber. Falls euch Trainingspläne noch fehlen, schreibt sie auch gerne rüber. Dann arbeiten wir so ein bisschen nach, wenn es jetzt nicht zu speziell ist.
Ja, also verliert eure Daten nicht, wenn ihr bisher Today's Plan genutzt habt. Wir verlinken hier am besten alle drei Sachen. Einmal so einen Link, wie man seine Daten überträgt und dann die Links zu den jeweiligen Seiten, wo man den Rabatt für die Lizenznehmer von DTU und BDR bekommt.
Sehr cool.
Daten sind heilig, Leute.
Daten sind heilig. Ohne Daten keine Auswertung oder so.
Exakt.
So, Lennart ist heute Rad gefahren. Ich auch. Und dann kam er zu mir.
Worauf willst du? Ach so.
Zum heutigen Thema.
Zum heutigen Thema, ja.
Und meinte, warte doch mal, kalte Beine ist ja schon scheiße. Und wir haben schon mal über die Relevanz, und so ein bisschen über die Relevanz von Temperatur, vor allem Muskeltemperatur gesprochen, messbar zum Beispiel durch so etwas wie eine Sauerstoffsättigung, das kann ich gleich nochmal ein bisschen anreißen, und wie das sich vielleicht gegebenenfalls auf einen Effekt auf die Performance auswirkt. Passend dazu gab es die heutige Tirreno-Etappe, über den ersten Anstieg war Schnee. Manche sind kurz gefahren, jetzt im Finale ging es auch leichten Anstieg hoch und ich dachte mir, gut, wir haben gerade gesagt, die Betriebstemperatur der Beine dieser Jungs war schon auf jeden Fall ordentlich, aber ich habe das gesehen und dachte mir so, oh, das zieht jetzt schon den Muskel.
Ja, auf das Thema bin ich übrigens auch schon viel früher gekommen, weil ich, als ich das letzte Mal hier auf Mallorca war, bin ich nämlich eine Einheit gefahren, Beinlinge, kurze Hose und dachte mir halt irgendwie, und es waren, lass es 13, 14 Grad gewesen sein, dann wurde es halt ein bisschen, ging es Richtung Dunkelheit, es wurde noch ein bisschen kälter, und ich dachte mir, es drehen sich die Beine einfach nur richtig scheiße. Da habe ich mir auch habe ich dann auch mal gedacht, was machst du hier eigentlich? Du fährst mit so einer ganz, also einer normalen Bib-Short, die nicht dick ist, du hast eigentlich auf der Haut nichts drauf, du fährst hier halbnackt durch die Gegend.
Ja.
Kein Wunder, dass der Muskel nicht so richtig funktioniert. Und dann ist es auch heute nochmal wichtig, diese Folge zu machen, weil ich habe tatsächlich in regelmäßigen Abständen Leute mit kurzer Hose gesehen, auch in Köln.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist im Januar sowieso.
Und da wir ja auch viele, sag ich mal, Einsteigerinnen und Einsteiger haben, die den Podcast hören.
Appell.
Leute, also ich für mich persönlich sag so 18, 19 Grad, kurze Beine. Fahre jetzt in den letzten Jahren auch mit Knielingen, was ich früher nie gemacht habe. Jetzt finde ich Knielinge, finde ich richtig geil, feiere ich. aber fahrt lieber ein bisschen zu lang mit Beinlingen und auch ganz wichtig, erst die Beinlinge aus und dann die Armlinge aus. Also auch nicht die Kombi, nur Beinlinge und keine Armlinge, das geht auch nicht. Aber ja, fahrt lieber ein bisschen zu lang mit Beinlingen, als dass ihr das zu kurz macht. Und wir werden die Gründe jetzt hoffentlich in den nächsten Minuten plausibel erklären können.
Ja, du hast gerade schon gesagt, bevor ich jetzt plausibel erkläre, letzte Wochenende ersten warmen, zweistelligen Temperaturen in Köln auch gewesen. Ja. Ey, wie viele habe ich kurz gesehen? Das war, also Bro, das ist so früh. Wir haben 12 Grad.
Wie kann das denn Spaß machen im Moment? Also wenn du mich da so kurz rausschickst.
Kurz bei 12 Grad.
Dann nicht
mehr im so, Bergischen.
Junge, Alter, jede Abfahrt denkst du dir.
Du kannst gar nicht erlauben, einmal aufzuhören zu treten.
Nee, wenn du da Platten hast, hast du es verloren.
Du musst mir meine Gas geben. Also macht es nicht, Leute, es ist zu früh.
Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Einsteigerinnen und Einsteiger so ein Standgas und Ekelgas fahren, weil denen ist immer kalt.
Ist kalt.
Das eine kommt zum anderen und man hat auch keine Zeit zu essen, deswegen fahren die sich auch immer grau. So. Vielleicht fangen wir einfach an, vieles richtig zu machen, indem wir sagen, zieht euch wärmer an, dann könnt ihr langsamer fahren. Fahrt ihr euch auch nicht so grau, wenn ihr langsamer fahrt, könnt ihr auch ausreichend Kohlenhydrate zu euch nehmen.
Das ist sehr, sehr schlau.
Das ist der Ursprung allen Übels.
Das ist der größte Hebel für deine Performance. Vielleicht.
Vielleicht.
Vielleicht aber auch nicht. Denn bevor wir jetzt hier Tacheles reden, ne? Jetzt muss ich vorher Tacheles mit dir mal einmal reden. Ich kenne deine Antwort ja schon und ich möchte es gerne von den Leuten hören. Ich stelle es jetzt ganz, ganz plakativ. Style-Frage. Beinlinge über die Socken oder Socken über die Beinlinge?
Boah. Also da hatte ich früher eine ganz klare Meinung zu. Mittlerweile habe ich die klare Meinung nicht mehr.
Okay.
Also, früher war es eher so Socken über die Beinlinge, weil finde ich sie ein bisschen cooler aus.
Ja.
Aber jetzt in letzter Zeit bin ich, glaube ich, einfach zu faul.
Das ist der Grund.
Zu machen.
Ich habe wirklich gedacht, du bist jemand, der jetzt auch wirklich diese Meinung vertritt, nee, Beinlinge gehören über die Socken, weil ich bin Team
Socken Beinlinge über die gehören über die Socken.
Ja, so fährst du es.
Ja, so fahre ich es. Ich finde es früher auch völlig unästhetisch, aber die meiste Zeit habe ich halt Überschuhe an.
Okay.
Dann ist das wieder irrelevant. Ja, das ist
irrelevant. Wir reden von Nicht-Überschuhen.
Ja.
Also ich habe nämlich Beinlinge unter der Socke, Socke nämlich oben drüber, die weiße Socke quasi,
ja, das ist
dann den schwarzen Beinlingen dann die Hose. Also ich hatte echt gedacht, dass es stylmäßig für dich wirklich, dass du sagst, nee, andersrum.
Nee, ich finde okay. das andersrum kommt halt, also auch das, glaube ich, Beinlingen über der Socke kommt halt eher daher, dass sich die Leute das von den Profis abschauen. Sagen okay, ja, die eben. Profis fahren auch so. Ja. Aber die fahren das halt so, weil du kannst die Socke nicht rausfischen, wenn du dann anfängst, dann im Rennen die Beinlinge runterzuziehen oder sowas. Das muss halt funktionieren.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass sich das viele da abgeguckt haben und sagen, die Profis machen das auch so, das gehört so. So.
Okay.
Ja, also ich glaube, optisch finde ich es persönlich schöner, wenn du die Socke drüber hast. Wie gesagt, die meiste
du bist
Zeit,
pragmatisch unterwegs.
Ja, jetzt irgendwie in letzter Zeit denke
ich. Okay, aber so, das ist doch gut, weil da war ich mir echt nicht sicher. Das finde ich halt jetzt aber schön.
Ja, wir können auch gerne mal die Tage eine Runde fahren, da ziehe ich die Socken für dich über die
Beine. Wie du möchtest, ja. Lennart, das ist ja gar kein Problem, aber ich wollte nur dein Standing dazu hören.
Das ist eine wichtige Debatte, ne?
Absolut, weil ich hätte gedacht, du verteilst so ein bisschen jetzt die Style-Frage anscheinend Beinlinge über die Socken, weil ich hatte es letztens nochmal, keine Ahnung, ich glaube Rick hatte ein Video gemacht vor ein paar Wochen, Monaten, der hatte sich ausgesprochen für Beinlinge über der Socke. Und keineswegs andersrum. Und ich denke mir so, nee, eigentlich nicht.
Du, das darf jeder machen, wie er will. Nur bitte zieht Beinlinge an, weil 11 Grad, das ist ja mir wichtiger. Egal, wo die Socke dann hängt. Aber behaltet die Beine warm. Ich merke das, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Vor allem in dem linken Bein, was mir mehr Probleme macht, dass das einfach sich nicht so sauber dreht, sage ich mal.
Ja.
Und ich bin ein großer Freund jetzt mittlerweile davon, lieber ein bisschen auch mal länger mit einer langen Hose zu fahren. Heute bin ich mit einer langen Hose gefahren, da waren wir noch irgendwie, als wir losgefahren sind, würde ich mal schätzen, 14 Grad. Als wir zurückgekommen sind, waren es dann schon eher so 8, 9.
Ja,
war schon echt frisch.
Das war kalt.
Aber dann bin ich halt einfach mal froh. dass ich die lange Hose anhab. Und jetzt müssen wir ja auch mal langsam Inhalte liefern, Lukas.
Hey, das war alles komplett fantastischer
Inhalt. Warum machen wir das denn jetzt?
Warum machen wir das?
Warum funktioniert es denn tendenziell ein bisschen besser, wenn du deine Muskulatur wärmer hältst?
Um nochmal zum Style zurückzukommen. Nee, Spaß. nee, weil wir können es, wir können mal schrittweise erklären. Es macht, generell ist es so, dass bei muskulärer Betätigung natürlich erstmal ein Muskel warm wird. So, wenn zum Beispiel unser Körper Kerntemperatur, wenn wir die messen, dann sehen wir auch bei, ich sag mal, normalen Bedingungen erst einmal ein Ansteigen der Körperkerntemperatur, also Gesamtorganismus. Das kennen wir ja von den Messungen über Core oder so, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Gibt es auch viele Athleten, die es gerne im Training anwenden. Da geht es vor allem um Hitzemanagement bei heißen Bedingungen. Das wollen wir, wollen nicht, dass sie überhitzen, richtig. Also wir haben eine gewisse Art Optimum Range, wie unsere Zellen, unsere Zellstruktur funktioniert, unsere Kontraktion funktioniert. Ganz, also komplett abgeriegelt wirst du wirklich, wenn es zu warm wird. Ja. Also wenn es wirklich viel zu warm wird, dann funktioniert es nicht mehr gut. Und das wirst du auch merken, du kriegst wirklich über einen Hitzeschlag oder sowas oder du steppst davor, merkst du halt schon, okay, das ist wie so ein schlagartiger Hunger, den du bekommst. Du kannst nicht mehr wirklich die Muskel benutzen oder kontrahieren. Energie kann nicht ausreichend nachgedrückt werden. Andernfalls, andersrum ist es jetzt nicht so dramatisch, aber auf jeden Fall nicht hilfreich. Wenn ein Muskel zu kalt wird, dann haben wir das Problem, dass ja Gefäße, unsere Blutzufuhr, die große Verästelung, die großen Schläuche Richtung aktiver Muskelzelle, dass die einfach sich ein bisschen verengen. Und das merkt man auch ziemlich. Das ist halt dieses Beispiel, ne, nehmen wir mal das Szenario, steckt euch vor, ihr fahrt jetzt bei, werdet bei 7 Grad aus dem Auto rausgeworfen mit kurzer Hose und kurzen Armen. Und man sagt dann irgendwie, okay, und jetzt fahren wir direkt mal irgendwie in 5 Minuten All-Out.
Das sind wir ein Cyclocross-Rennen, Lukas.
Ja, oder ein Cyclocross-Rennen, genau.
Das ist stimmt. Das ekelhafteste überhaupt.
Irre, dass da manche, also es gibt ja auch da sehr große individuelle Response, was die Muskeltemperatur angeht, weil manche kommen ja damit völlig klar, die haben ja gar kein Problem damit. Ich kann mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, als kurz
in Kalt. In Essen letztes Jahr.
Ja.
Es war die absolute Hölle. Da stehst du am Start 10 Minuten, es ist arschkalt und dann fährst du da los und nach, keine Ahnung, nach 30 Sekunden plankst du da mit deinem Fahrrad voll in den Matsch ein, musst erstmal diesen Torx-Bike da fahren, den ich eh nicht fahren kann.
Ja.
Und dann schießen dir schon die Tränen in die Augen, denkst du so, was mache ich eigentlich hier?
Wir haben letzte Woche von Gravel-Rennen ja gesprochen, also dieser Torx-Bike, der zwangsläufig dann wie aufkommt und das kombiniert mit kalt. Ich kann mir auch nichts. Ich glaube, es gibt Koppenberg-Cross, gibt es ja, ne?
Ja.
Das ist ja, du fährst den Koppenberg erst hoch. Das ist ein Cobblestone-Koppenberg. Und dann bin ich ja vor 2 Jahren bei Tour of Flanders da hochgefahren und dann rechts weg und dann geht erstmal der Cross-Kurs erst los.
Ja.
Boah, irre, dass das geht.
Ja.
Das finde ich halt wirklich spannend, weil für mich, ich glaube, dir geht es ähnlich, vielleicht geht es anderen manchen anderen auch ähnlich. Ich bin da, was Kälte angeht, was Performance in Kälte angeht, sehr empfindlich. Ja. Wirklich. Ich brauche wirklich so optimal temperierte Beine. Das heißt, am besten dieses Gefühl, von mir aus auch diese 15, 16 Grad mit Beinlängen, wenn du denkst, es ist gerade so ein Ticken schon fast zu warm.
Ja, ja, genau.
Dass sie aber richtig auf Betriebstemperatur kommen, dass es auch von mir aus ein bisschen darunter schwitzt, ist halt so.
Ja.
Aber dann habe ich das Gefühl, es ist einfacher, auch Leistung zu kontrollieren. Denn was passiert, wenn die Gefäße zusammenziehen? Wir können das ja auch relativ einfach messbar machen über sowas wie einen Sauerstoffsättigungssensor.
Den willst du auf jeden Fall noch anbringen, ne?
Bitte?
Den willst du auf jeden Fall noch anbringen hier.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, der ist tatsächlich gar nicht schlecht dafür.
Ja, der ist super. Ich habe das mal vor einem Jahr nochmal explizit ausgetestet bei diesen Temperaturen von 16, 17 Grad, weil mich jemand da so ein bisschen getriggert hat und sagte mal, probier es mal aus bitte mit Beinlängen zu fahren. Und du misst wirklich eine höhere Oxygenierung des Muskels. Also müsst ihr euch vorstellen, die Sauerstofftransportproteine, die jetzt Sauerstoff gebunden haben, aus Lunge in Blut, so, und die laufen jetzt runter zum Muskel, da wo es gebraucht wird. Und die Gesamtoxygenierung, also die Sauerstoffsättigung des gesamten Muskels, ist einfach faktisch höher bei wärmeren Beinen, als dann halt diese Beine auszuziehen und das auf einen kalten Bein zu legen. Und das ist ein Riesenunterschied.
Ja, ich merke das immer, dieses Gefühl, was du gerade eben gesagt hast, wenn dir die Beine vielleicht sogar so leicht schwitzen. Mhm. Ich merke einen Riesenunterschied, sage ich mal, wenn ich bei 4-5 Grad meine 4 Stunden Lit fahre oder bei 9 oder 10, 11 Grad, ist es gefühlsmäßig für mich wie ein anderer Mensch. Mhm. Wenn die Beine, auch wenn die mir nicht kalt ist dabei, aber wenn es halt einfach eine kühlere Umgebungstemperatur ist, dann habe ich vor allem in dem linken Bein, was das sensiblere Bein dafür ist, einfach schon so das Gefühl, da ist irgendwas zu kurz, da ist irgendwie so ein bisschen so ein Muskelschmerz.
Ja.
Jeder Tritt braucht so ein bisschen mehr Anstrengung. Ja. Und das habe ich halt, wie genau dieses Gefühl, wenn dir so ein bisschen warm ist und du merkst, es ist ein bisschen zu warm, dann habe ich das Gefühl, oftmals drehen sich die Beine eher von alleine. Dann so soll sich das auch das Lit-Fahren auch anfühlen.
Ja, genau. Es ist dann halt irgendwie so ein, du hast immer so schön diesen Dimmer mal beschrieben, Lichtdimmer und nicht Lichtschalter, ja. Dass man viel mehr in der Lage ist, mit kleineren Feinjustierungen ja, gerade genau. Die Leistung einzustellen und dass es alles relativ gut da in Waage ist. Es war am Dienstag, ich finde das Gefühl kommt auch häufiger, zum Beispiel wenn man, nicht wenn es kalt nur ist, sondern auch wenn man länger nicht gefahren ist, also Laktattransport, Laktatkinetik ein bisschen ja. Angeschossen ist. Bin am Dienstag in Intervalle gefahren, 40-20er, 8-mal auf der Rolle, aber habe es schon die Tage davor, weil ich halt noch ein bisschen krank war, nicht das nicht machen können, 2 Wochen bestimmt keine Intervalle mehr gefahren.
Ja.
Und merkte halt, es geht, aber es ist viel, viel glykolytischer, viel, viel laktatproduzierender als sonst.
Ja.
Ich merke, ich kann das nicht flüssig kontrollieren. Es geht, aber es ist wirklich blockhart alles.
Ja.
Danach hast du so eine Spannung auf dem Muskel, die hält sich auch nach ja. der Einheit. Und das ist auch ähnlich bei kalten Beinen, wenn du halt Intervalle fahren musst.
Und woran liegt das jetzt genau?
Es liegt so ein bisschen, also wir fangen an, dass erstmal, wenn der Muskel kalt ist, dass die Muskel, also der gesamte Muskel ein bisschen weniger sich ausdehnen wird. Also ja. wird ein bisschen quasi alles ein bisschen kompakter gehalten. Ein bisschen die Blutgefäße werden sich nicht so stark ausdehnen. Das nennt man Vasodilatation, also Gefäßweitstellung. Wenn das passiert, müsst ihr euch vorstellen, kommt letztendlich auch weniger Sauerstofftransport Richtung Muskeln. Also weniger Durchblutung der Muskulatur. Wir messen es ja, wie gesagt, auch im gesättigten Sauerstoffanteil. Wenn ihr jetzt die gleiche Leistung fahrt, weil selten passen wir jetzt die Leistung an, sondern wir fahren einfach plakativ immer die gleichen ja. Zonen. Wir haben ja keine Kaltzonen draußen, sondern wir fahren ja die gleichen Zonen. Und das ist auch faktisch logisch und richtig, weil wir wollen ja Sauerstoffaufnahme trainieren und antriggern. Das ist dann erstmal egal, ob es uns schwerer fällt, weil kalt ist.
Ja.
Dann habt ihr einfach weniger Sauerstofftransport zur Muskulatur oder zu den aktiven Muskelzellen möglich und das wiederum bedingt, dass viel mehr über Laktatkinetik kompensiert wird. Also wenn du jetzt deine 380er Intervalle fährst, hast weniger Sauerstoff dran, dann kannst ja. du dir mal vorstellen, wenn es nur so ein bisschen ist, wie viel Unterschied das machen wird und dass halt vor allem dann Laktatproduktion eine größere Rolle spielt.
Ja.
Und dann, wenn das einmal aufgetreten ist, hängst du halt so ein bisschen so einen Laktatwert so ein bisschen hinterher, weißt du? Und nimmst das quasi mit und ich glaube halt darüber, weshalb es so nachhaltig sich anfühlt, meiner Meinung nach ist das so ein bisschen so eine Azidose, die sich, also so Muskelübersäuerung, Muskelzellenübersäuerung, die so ein bisschen auch weiter auswirkt, wenn du einmal so stark übersäuerst, in ja wie eine Art Verhärtung oder
Verklebung. Ja, ich weiß Faszien. Genau, was du meinst.
Ja, das ist, was danach so auch dauerhaft so Spannung einfach mit
sich bringt. Ja, ich weiß noch, als ich mit eins meiner ersten Swift-Rennen gefahren bin, ja. Weihnachten 2019, ja. Saß ich abends in der Kirche dann und dachte mir, mein Bein fällt ab. Mein linkes Bein, was immer die Probleme macht.
Ja, ja.
Ich bin so über den Punkt gegangen auf der Rolle, weil jetzt auch da eines der ersten Swift-Rennen war, was halt damals noch ohne Boomboard, ohne was, dass ich irgendwie eine Flexibilität drin hatte. Mhm. Ey, das hat wirklich über Stunden wehgetan.
Ja,
Der Muskelschmerz ging nicht richtig weg. Also das war echt unfassbar. Und das habe ich merke ich auch so, wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, muskulär, dann ist es halt auch genau dieses Gefühl. Oder auch wenn ich zum Beispiel eine Diagnostik fahre, weiß ich, dass ich an den Punkt kommen werde, wo ich diesen Muskelschmerz haben werde und auch dieses Gefühl danach noch habe, was nicht weggeht. Und das ist halt auch so, tritt am ehesten auf bei niedrigen Temperaturen auch.
Ja, es ist dann so eine, genau, also die niedrigen Temperaturen ist dann nicht, es ist eine Vorursache quasi, dieses lange Muskelschmerz. Letztendlich halt eine geringe Durchblutung, dadurch eine größere Übersäuerung. Die größere Übersäuerung sorgt halt dafür, dass du halt nachhaltig dieses angeschossene Gefühl hast. Es gibt irgendwann so einen Punkt, gerade bei Swift dran hatte ich auch das Gefühl, dass es, wenn du regelmäßig machst und irgendwie auch, ja von mir aus so ein Ticken auch zu warm ist, da kam ich teilweise auch vom Rennen runter, habe mich ein bisschen ausgefahren und dachte mir so, ey, mir geht's voll gut. Also das war alles so ein relativ gute Ermüdung.
Ja.
Und das, was ich zum Beispiel am Dienstag gemacht habe, das habe ich noch am Mittwoch, als wir hier angereist sind, im Flugzeug gemerkt.
Ja.
Und entsprechend habe ich es auch gestern gemerkt, als ich Sweet Spot zum Beispiel gefahren bin. Das war auch nicht so flüssig. Und würde auch sagen, dass es noch nachhaltiger auf jeden Fall ist. Und mit kalten Beinen, kalter Betriebstemperatur deiner Muskulatur machst du es auf jeden Fall nicht besser.
Also wir haben jetzt gerade schon mal gesagt, es liegt an der Durchblutung. Gibt es noch andere Punkte, die damit reinzählen? Oder ist es hauptsächlich ein ein Durchblutungsthema oder halt der Muskel zieht sich ein bisschen mehr zusammen, wie du auch gesagt hast, weil es kälter ist und dehnt sich ein bisschen mehr aus, wenn es warm ist. Gibt es da noch Punkte, die man beachten kann?
Also es ist also vor allem meiner Meinung nach das Durchblutungsthema, dann durch das durchblutungsmangelnde Thema würde ich sagen und die Azidose kommt das Verkürzungsthema dann dazu, also dass du dann halt eher dieses Verkürzen merkst, was wir gerade beschrieben haben und dass du natürlich faktisch weniger Körperkerntemperatur regulieren musst, also quasi warme Bedingungen über Schweiß, also über das Schwitzen kontrollieren musst, das heißt weniger Schweißrate dann aktiv ist, was erstmal nicht, ne, das ist ja nicht notwendig, es ist ja kalt genug, was erstmal, das klingt, dass es erstmal vorteilhaft für den Körper wäre, aber ich sag mal, ein System, was relativ gut Schweiß abtransportieren kann und wenn du halt, ne, wenn du warm ist und du sehr gut schwitzen kannst, weiß ich von anderen Athleten, weiß ich auch von mir selber, bin ich auch besser in der Lage, einfach Leistung zu steuern. Ja. Also wenn es ein bisschen wärmer ist, von mir aus ein bisschen Schwitze dabei, nimm dir mal so einen Tag, so 23 Grad, von mir aus im Sommer oder 24, du hast guten Tag irgendwie. Und wenn du dann Intervalle fährst, ist das eine andere Regulation der Leistung, ja, wenn du halt irgendwie ne, warme Beine hast, schwitzt dabei, als wenn du von mir aus auch ähnliche Temperaturen meinetwegen auch in deinem Zimmer hättest, vielleicht ein bisschen kühler, hast aber Ventilator noch so Knalle auf die Beine drauf.
Ja.
Ne, dass du lokal die Temperatur der Beine runterkühlst, dann finde ich das irgendwie ein bisschen teilweise schwieriger so zu kontrollieren.
Auf der Rolle jetzt auch mit Beinlingen dann?
Auf der Rolle mit Beinlingen, genau. Aber
Socken drüber oder drunter?
Da musst du Armlinge auch anziehen, hast du gesagt, weil es seilmäßig ganz schwierig.
Stimmt. Ist es denn aus deiner Sicht ein Unterschied, wie... Ja, es ist schwierig zu sagen, aber wie gedehnt man ist, ob man eine hohe Flexibilität hat,
ja.
Eine niedrige, gibt es da Korrelationen oder ist es wahrscheinlich unabhängig?
Ja, wir hatten das schon mal drüber gesprochen, dass es schwierig ist in einer Dehn dich nicht mehr Folge oder ja. müssen wir es auch noch machen. Was zum Teil, finde ich ganz witzig, so ein bisschen auch missinterpretiert wurde. Natürlich haben wir uns nicht, oder habe ich mich nicht gegen den ausgesprochen. Ich sage nur, dass...
Ich schon aus Faulheitsgründen. Aber ja. Ich muss heute auf jeden Fall mal ran, weil wenn ich morgen hier Test fahren will, dann muss ich schauen, dass das alles stimmt.
Ja, klar. Bereite dich vor. Sollte auch gar nicht so verstanden werden, sondern einfach, dass die Studienlage zum Beispiel schlecht nachweisen kann, dass denen akut einen Effekt auf deine Leistungsfähigkeit hat. Aber klar, wenn du jetzt einen verkürzten Muskel hast durch sowas wie ne, Intervalle an einem kalten Tag, zu kurze Beine und hast komplett verkürzte Muskulatur, dann hilft es auf jeden Fall, diese verkürzte Muskulatur durch die Ursache, die wir gerade geklärt haben, die dann in Folge kam, weil du vielleicht zu intensiv gefahren bist, zu viel Laktat produziert hast, zu viel Azidose betrieben hast, begünstigt durch kalte Beine. Ja, dann macht das schon irgendwo Sinn, sich nochmal aufzudehnen, wenn das hilft und dann noch ein bisschen Muskelfaszien auch zu lockern, also vielleicht nochmal Blackroll drüber etc., die Beine quasi dafür vorzubereiten, was dann vielleicht am nächsten Tag wieder stattfindet. Und nochmal der Tipp, jetzt auch für dich vielleicht, je nachdem, wie es dir morgen geht, du möchtest morgen den Stufentest fahren, das heißt auch das Warm-up entsprechend so ein bisschen zu gestalten, das heißt, fahr vielleicht jetzt mal, wenn es kein Stufentester ist, weil die selten unter euch fahren jetzt ständig einen Stufentest, aber ein HIIT-Training, dann fahrt ein bisschen länger euch ein oder macht ein gewisses Ramp-Up, macht vielleicht mal ein HIIT 30-30er Warm-Up, um dann halt die Intervalle zu beginnen, um so ein bisschen den Körper auf Betriebstemperatur zu bringen, ja aber auch Laktat-Transportprozesse schon mal angeregt zu haben.
Wenn du jetzt sagst, du fährst ein Warm-Up, also eine Rampe, so ein bisschen oder 30-30er, kommt ja auch mehr Blut in den Muskel.
Ja.
Dadurch wird lokal auch die Temperatur erhöht und kann das dann dafür sorgen, dass auch der Muskel vielleicht wieder mehr Möglichkeit hat, sich zu längen?
Es ist weniger die Temperatur, die durchs Blut kommt, als viel eher die Oxygenierung, die stattfindet. Als wir heute losgefahren sind, wir sind ja zwei Stunden sind wir jetzt noch gefahren.
Ja.
Relativ konstant, würde ich jetzt mal behaupten.
Konstant, unkonstant.
Ja, dauerhaft und konstant, ne? War okay. Es war jetzt kein ausatmendes Training. Du hast auch meine Moxie-Werte live gesehen.
Ja. Wurde besser, habe ich das Gefühl.
Danke, das wollte ich mir gerade sagen.
Anfangs dachte ich so, ich habe gestern zwischen den Moxie-Sensor noch gekoppelt gehabt mit meinem Wahoo und heute auch immer noch. Dann hatte Lukas aber den Sensor und ich konnte halt die ganze Zeit live sehen.
Unangenehm, Leute.
Wie sehr tut ihm die Führung eigentlich gerade weh und schmiert er gerade so ein bisschen ab oder nicht? Dann am Anfang dachte ich so, die ja gar nicht so gut aus. Und dann wurde das bei hinten raus richtig stabil. Ja. So, ich würde sagen, da war dann eine schöne Range auch so zwischen, was weiß ich, 180 und 240 Watt, mhm, wo sich gar nicht so viel getan hat.
Und so hat es sich auch angefühlt. Ja. Und auch die erste halbe Stunde hat sich auch so angefühlt. Ich wollte genau das mir sagen, dass das heute ich auch gemerkt hatte, genau, SMO2 war deutlich geringer. Wir reden dann von 55er, 50er Werte teilweise am Anfang. Also bedeutet, Leute, wenn alle Teilchen, die ihr habt, die Hälfte davon noch mit Sauerstoff gesättigt sind, dann habt ihr quasi 50% Sauerstoffsättigung lokal in dem Muskel. Da war ich bei 50er Werte und das stieg dann sukzessive an Richtung 60, 65, 64, teilweise einmal in der Abfahrt, natürlich nicht getreten, dann gab es ein bisschen mehr, dann hat die 80er Werte ganz kurz mal und dann ging es da wieder auf die 60 und hohe 60 und vor allem, was interessant war, genau, da dürfte es gerne absolut mehr sein, das weiß ich auch, aber es war, die Range war möglich zwischen 180 Watt und 222 Watt, wenn wir mal einen Hügel hatten, der sich komplett in den 30er Bereich
abrutschte. Das war so relativ gut konstant bei 60, vielleicht sogar 65. Ja. Da war ich echt neidisch. Ich hatte am Tag vorher den Sensor, wie gesagt, standen andere Zahlen.
Und ja, aber bei war dir, ganz interessant. Ja, aber spannend war bei dir übrigens auch, und da kommen wir nochmal auf Betriebstemperatur zu sprechen. Jetzt haben wir nicht den Einfluss von Beinling oder keine, aber du bist gestern ein Intermittent Fat Max Protokoll gefahren.
Werdet ihr auch im Blog sehen.
Genau, eine Minute schnell bei, ja, was war das, 5,5 Watt pro Kilo bei dir und halt dann 4 Minuten bei Fat Max Erholung. Und was man halt sehen kann, dass jedes Mal, wenn du die Intervalle fährst und dann die Entsättigung quasi in der intensiven Phase stattfindet, also Lennart drückt sich richtig schön runter auf einen einstelligen Bereich, geil.
Macht mal Spaß.
Das ist richtig angenehm, aber auch sehr schön. Danach gibt es eine Flutung von Sauerstoff wieder. Du gehst auch auf 55 bis teilweise 60 in der Spitze wieder hoch und man sieht, dass sukzessive in diesem ganzen Satz, 5 Wiederholungen, also 25 Minuten, sukzessive auch die THB, Total Hämoglobin, mit ansteigt.
Mhm.
Also Gesamthämoglobin, relative Gesamthämoglobinmasse wird angegeben in Gramm pro Deziliter. Das ist quasi dann halt, ne, wir wissen nicht Gesamthämoglobin im Körper, weil wir haben ja nicht alle Teilchen gerade gemessen, sondern wir gucken auf den Muskel und sehen halt pro Flüssigkeitsmenge sind wir halt bei dann 13 oder 12,8 Gramm pro Deziliter.
Ja.
Und das stieg halt sukzessive an. Das heißt, auch dort, wir sehen also, mit der Belastung hast du auch eine Mehrdurchblutung deines Muskels. Und das ist sehr interessant auch zum Anschauen für den Effekt für Durchblutung und halt kalte Beine.
Ja.
Weil man müsste den Unterschied sehen zwischen Gesamthämoglobin bei kalten und bei wärmeren Beinen, weil die Durchblutung dann eventuell gehemmter ist.
Ja.
Gefäße sich zusammenziehen, gehemmtere Durchblutung, dann dadurch auch absolut weniger Sauerstoffteilchen und Anteile. Und das ist halt nicht so schön förderlich für die Leistungsabgabe. Dann wiederum haben wir gesagt, sind wir glykolytischer und mehr Laktat produzierender unterwegs, schießen uns gegebenenfalls auch mehr von seinen Fast-Twitch-Fasern an, also Typ 2a, Typ 2x-Fasern. Warum? Weil diese weniger oxidativ arbeiten, die brauchen nicht so viel Sauerstoff für die Leistungserbringung. Das heißt, die werden dann dazugeschaltet, wie so eine ärmeren Motoren, die du oben drauf packen kannst, die jetzt irgendwie das Ganze kompensieren. Und das heißt auch wiederum, dass du dich halt nachhaltiger müde machst, in einer Einheit müder machst als notwendig. Und das heißt, wir konnten also sehen, dass im Lactal-Clearance-Training du über die Intervalle hinweg eine Mehrdurchblutung und dadurch auch eine bessere Sauerstoffzufuhr wahrscheinlich zu deiner Muskulatur liefertest.
Okay, müssten wir jetzt mal testen.
Gegen kalte Beine.
Könnte ich gerade sagen, gegen kalte Beine.
Sag mal, willst du cross-ähnlichen Start fahren?
Mache ich nicht.
Okay.
Und was mich auch jetzt interessiert, wenn wir jetzt darüber sprechen, kalte Beine plus Bicarbonat. Könnte das den Leuten, die anfälliger sind, den Arsch retten?
ja und nein. Temporär wahrscheinlich ja. Langfristig wieder nein. Temporär meine ich damit, Bicarbonat hilft uns ja beim Säurepuffer, also letztendlich beim Kompensieren von zu viel H-Ionen, die sich durch die Glykolyse, durch die starke Glykolyseanregung ansammeln. So. Das heißt wiederum, wir können diese H-Ionen abfangen, dadurch mehr Glykolyse weiter und nachhaltiger betreiben, ehe der Muskel nicht mehr funktioniert, weil zu viel H-Ionen in der Zelle sind. Wenn sie außerhalb der Zelle rauskommen, im Blut ist das wieder besser. Wer mehr dazu wissen möchte, wir haben eine ganze Bicarbonat-Folge gemacht. Leute, hört es euch gerne nochmal an. Das heißt, temporär würden wir dann halt vielleicht ein bisschen uns den Arsch retten über Bicarbonat, das stimmt. Könnte vielleicht in Anfangsphase, nehmen wir mal das Beispiel Crossrennen, man ein bisschen.
Sagen, vielleicht kann ich doch wieder Crossrennen
besser, fahren. Genau, ein bisschen besser überstehen, bis der Muskel vielleicht wärmer wird. Wenn wir aber davon ausgehen, dass vielleicht auch dieses nachhaltige Spannungsgefühl durch eine, ja, entweder Azidose oder aber auch diese Mehrbeanspruchung der Typ 2a, 2x-Fasern, also die schnell zuckenden Fasern, dadurch mehr provoziert wurde, sind die trotzdem angeschossen. Also du wirst nicht weniger Fast-Twitch-Rekrutierung haben, weil du Bicarbonat zuführst.
Ja, eher sogar weniger, im Gegenteil. Es tut dann weniger weh.
Es tut weniger weh, eher im Gegenteil. Du würdest noch mehr reingehen. Es tut dann weniger weh, aber wenn die nicht mehr funktionieren, das ist egal, ob die wehtun oder nicht. Du würdest im Finale, sagen wir mal, deine Fatigue-Resistance wird schlechter. Du wirst im Finale nicht so gut fahren wahrscheinlich.
Hey, das habe ich, die Erfahrung habe ich gemacht, als ich es mal getestet habe. Es war erstaunlich, tat nicht weh. Aber es kam auch einfach nichts mehr aus den Beinen.
Du hast aber selber auch gesagt, du warst dann immer ein bisschen leer, oder?
Ja, also im Prinzip, genau, es war in dem Sinne leer. Also ich bin aus dem Sattel gegangen, bin angetreten und habe mir gedacht so, ich fahre ja gerade alles, was geht, tut auch nicht weh, aber es stehen halt irgendwie 580 Watt da.
Mhm.
Und ich dachte mir so, okay. Es war so ein bisschen, also gerade so dieses Fatigue-Resistance-Thema, da war die Muskulatur einfach völlig fertig.
Ach, krass.
Aber ich muss es auf jeden Fall nochmal häufiger testen. Das haben wir auch hier dabei. Vielleicht mache ich nochmal so einen kleinen Test.
Nicht morgen.
Nicht morgen, nee, das wäre unfair. Das würde natürlich den Test verfälschen.
Was würde passieren? Quizfrage und los.
Ich würde höhere Laktatwerte.
Sehr gut.
Ja, ich habe das schon durchschaut. genau. Ja, ich würde sagen.
Ja, ich würde mal eine letzte Frage vielleicht beantworten, die jetzt aufkommen könnte.
Wollte ich gerade sagen, du fasst das Ganze jetzt nochmal zusammen.
Ja.
Aber du hast auch noch eine.
Genau, eine letzte Sache, die vielleicht jetzt als Frage in Folge der Podcast-Folge kommen könnte. Und was ist mit durchblutungsfördernden Cremes wie Pferdesalbe? Oh. Wird das helfen? Ja, du würdest die Durchblutung der Haut anregen.
Genau, dann ist es ja nicht da, wo es sein soll.
Richtig.
Also Muskel sich, in die Haut.
Genau. Dieses klassische Starteröl früher, was so ein bisschen alles.
Ja, und trotzdem haben mich die Holländer mal zu Brei gefahren, ne? Obwohl, die hatten alles Starteröl
drauf. Das lag nicht am Sixtus, ich sag's
dir. Haben sich das eigentlich in die Haut gezogen, statt in die Muskulatur?
Ja. Es kann sogar sein, dass je nachdem, was das für eine Creme ist, wenn die noch so ein bisschen die Poren verstopft, das ist noch eher hinderliches für Schweiß. Rate, was auch nicht so cool ist, wenn Temperatur dann, wenn man nicht gut schwitzen kann. Und dann haben sie sich trotzdem, also sie haben sich quasi schlechter gemacht und sich trotzdem zu Brei gefahren. Ich hab dir schon mal erzählt, ne, der Geruch von Sixtus und Furz, diese Kombination.
Erinnert dich an den Besenwagen?
Nee, was war das? Nee, das habe ich erzählt. Das erinnert mich einfach an, jetzt die nächsten zwei Stunden werden einfach scheiße.
Ja.
Das ist so Holland, Startlinie, 8 Grad, leichter Nieselregen, im Ort geht's noch draußen, Wind von rechts, aber richtig, Windräder drehen schon, stehst am Start.
Man hat so eine gelbe Sapim-Regenjacke an, die viel zu groß ist und gleich nur so eine
Flatterfallschirm. Guckst, Blick nach rechts, irgendein Jost, 2,02 Meter, der nicht absolut bereit ist, gleich komplett zum Breiten zu fahren.
Damit kannst du töten.
Und wenn es richtig gut läuft, dann, keine Ahnung, gibt es nur 4 Gewinnkanten. Und du weißt genau, es kommt gleich dieser Moment, wo ich richtig lange anhalten, Schmerz haben werde, nur um irgendwie zu versuchen, nicht voll abgehangen zu werden. Für was? Maximalsten Fall eine 40. Platz?
Jetzt geht wieder dieses Flashback in die KC-Zeit los. Lukas, wir haben darüber gesprochen.
Das sind Albträume. Ich sagte, Sixtus und Furz, super Kombi. Naja. So viel zu den Startercremes. Also ändert nicht die Betriebstemperatur der Muskulatur und letztendlich kann es auch nicht groß die Laktatkinetik aufändern.
Willst du noch was zusammenfassend sagen?
Ich würde zusammenfassend sagen, eigentlich das, was wir schon mehrfach jetzt wiederholt haben, zieht euch nicht zu kalt an, weil hemmt auch einfach den Leistungsoutput. Auch wenn es, wenn man sagt, ja, ist mir, also klar, wenn es egal ist, kannst du machen, was du willst. Aber auch im Lit-Training, auch wenn es jetzt nicht um Performance geht, hilft es schon, wenn du halt wärmere Muskulatur hast. Eine höhere Sättigung des Muskels ist effektiver auch dann für dein Lit-Training. Ja. Wir wollen die Typ 1-Fasern nutzen, nicht den anderen Kram. Also oxygeniere ruhig deinen Muskel, das heißt halt warm anziehen. Und gegebenenfalls, wenn ihr merkt, dass da ein bisschen Nachbedarf ist, vielleicht auch am nächsten Tag oder halt infolgedessen, Recovery-Maßnahmen ein bisschen optimieren, also dehnen etc. und halt vielleicht länger einfahren, bis der Muskel und der Körper auch auf Betriebstemperatur ist. Das kann ja auch durchaus wie heute mal eine halbe Stunde dauern, bis der Muskel ausreichend oxygeniert ist.
Sollen wir noch ein paar so Rule of Thumb mitgeben?
Beinlinge unter die Socke.
Nee. Also. Darum geht es nicht. Also, ich würde sagen, kurze Beine. Wenn es sonnig ist, 18 Grad.
Achso, ich dachte jetzt generell kurze Beine.
Nee. Würde ich sagen, fangen wir mal bei 18 Grad an.
Ja.
Wer auf Nummer sicher gehen will, 20 Grad.
Ja.
Schaut vor allem auch so, ihr startet irgendwann und wie ist die Temperatur, wenn ihr nach Hause kommt. Das ist auch
eine relevante Temperatur. Genau, wie ist die Temperatur, wo ihr rumfahrt? Wo ihr
rumfahrt auch. So, dann,
ich fahr zum Putsch, da sind 8 Grad. Ja, ja, super.
Genau. Dann Knielinge, Beinlinge.
Knielinge besser als gar nichts. Beinlinge weiß ich gar nicht, viel besser als Knielinge.
Ich meinte nicht, ob die besser oder schlechter sind, sondern die Gradzahlen.
Ach so.
Ich würde sagen, Knielinge fahre ich so 13, 14 Grad, würde ich sagen. Na, eher so 14, nee, 14 15 Grad
ja.
Knielinge. Beinlinge fahre ich dann bis 10 Grad. Aber auch da achte ich dann drauf, wenn ich eine kurze Hose habe, dass die vielleicht ein bisschen gefüttert ist.
Ja.
Dass vor allem der Hintern als Gluteus. Großer, der Gluteus als großer Muskel, wichtiger Muskel, dann auch entsprechend warm gehalten wird. Ja. Und alles darunter fahre ich eine lange Hose tatsächlich. So
lange unter. Hose, unterschätztes It-Piece auf jeden Fall. Ja. Empfehlung, habe ich gerade keine gute auf Lager, muss ich zugeben. Weiß aber, als ich mal eine hatte, habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht häufiger?
Richtig geiles Ding, so dünne, aber gefütterte, lange Hose.
Du hast auch gar nicht das Problem, dass es irgendwie so ein bisschen mit den Beinlingen drückt und so weiter.
Ja, oder wie bei dir, dass du dann irgendwelche, was waren das, Beinlinge oder Knielinge? Auf jeden Fall war es auch gestern auf der einen Seite ein Beinling, auf der anderen Seite war es eher so ein Knieling.
Der Knieling ist so hochgerutscht, der eine war so weit unten, dass es quasi Socke oben drüber war. Da war es ein Beinling. Bei der anderen Seite gab es 2 Zentimeter Schlitz.
Genau.
Da war es ein Knieling.
Also nochmal zusammenfassend, unter 10 Grad fahre ich lange Hose. Ist jetzt mal eine grobe Empfehlung von mir.
Ja.
Dann darüber bis 14 Grad würde ich sagen, fahrt mal eine etwas dickere Hose mit Beinlingen. Kannst dann auch ein Knieling fahren, so ab 14 Grad mit einer nicht so dicken Hose und dann kurze Beine ab 18 Grad.
Ja.
Und dann seid ihr ganz gut unterwegs.
Genau, das 18, 19 Grad. Und wie gesagt, vor allem da, wo ihr rumfahrt, bedenken. Am Anstieg nicht so relevant wie in der Abfahrt oder im Flachen, da seid ihr schneller. Da kühlt es quasi eure Beine mehr aus. Am Anstieg merkt man auch selber, okay, jetzt wird es auch richtig warm. Man neigt dann dazu, auch schnell die Dinger runterzuziehen, wenn man gerade oben ist. Ja, weil der auch nicht so schlau ist. Dann fährst du nicht in die Abfahrt rein. Also Rule of Thumb auf der Stelle auch nochmal. Meine Empfehlung, gerade jetzt, wenn die Trainingslager-Saison jetzt beginnt, wenn ihr Halten macht, dann immer so ein, ich sag mal so 600 Meter vor der Kuppe, da kann man noch kurz sich warm fahren, dann in die Abfahrt reingehen, das hilft dann auch nochmal für die Temperatur und nicht komplett blank ziehen oben am Anstieg und dann in die Abfahrt reingehen, das ist Katastrophe.
Oben immer einpacken.
Ja, genau.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Oben wird nicht ausgezogen.
Ja.
Das war's. Ausblick für morgen. Lennart, du wolltest einen Stufentest fahren, ne? Hast du Bock schon drauf?
Jetzt machst du hier noch so einen riesen Fass auf.
Nee,
wir versuchen für den, damit uns auch mal kapiert, versuchen für den Vlog mal zu schauen, den Unterschied zwischen Stufentest, Indoor, was ist Outdoor? Indoor bin ich schon gefahren, Outdoor machen wir jetzt hier, wahrscheinlich wieder am Rander und gucken mal, wie sich da Laktatwerte unterscheiden, einfach auch generell Performance und schauen dann mal, ob es vielleicht so eine Indoor- und Outdoor-Schwelle gibt.
Das ist sehr, sehr spannend. Also die Studie von Lipski sagt auf jeden Fall, Fahrradfahrer, auch Profis, vor allem Profis, deine Klientel war World Tour-Gruppe, Alpecin, egal, fahren draußen mehr.
Dimension Data.
Dimension Data war das nicht.
Doch, der ist ja später zu Alpecin gewechselt.
Aber die Studie ist von 22 oder 23.
Ja, das ist vielleicht schon
ich da. Ich glaube, es sind Alpecin-Daten. Er sagt auf jeden Fall, egal wo es herkommt, draußen fahren die Profis, oder draußen fahren die Fahrer mehr als drin. So, signifikant. In allen Time Trials.
Das kann ich dir jetzt auch schon so unterschreiben und anhand von Daten zeigen.
Ich finde gerade die Profis, jetzt driften wir aber gerade die Profis, auf jeden Fall das größte Delta, weil die sind ja nicht Swift oder rollenoptimiert. Nimm doch die rollenoptimierten Fahrer oder die halb-halb vielleicht, weil die Worldtour-Fahrer sind die, die am meisten hier in Benidorm und Kalpe und Malle fahren und am wenigsten auf der Ergometer.
Jetzt rede ich hier nicht in Rage, ne? Ganz ruhig.
Na gut. Aber das ist egal. Das ist doch eine völlig verfälschte Zielgruppe, egal.
So,
diese Studienaussage gilt nur für Worldtour-Fahrer.
Lukas, es ist schon spät für dich.
Okay.
Du darfst dich so spät nicht mehr aufregen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen. Wir danken euch fürs Zuhören, wie immer. Denkt dran, eure Daten zu sichern, wenn ihr Today's Plan benutzt habt. Und wir hören uns dann auch schon nächste Woche wieder. Und ganz wichtig, schaut auch beim Vlog vorbei.
Ich freue mich.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.